Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Immer sonntags kurz nach den Rennen und wir reden. Also ich glaube das erste Mal seit 5 Jahren, die wir jetzt hier schon diesen Podcast machen, reden wir das erste Mal über einen spannenden Barcelona Grand Prix.
Ja,
also, dass ich das nochmal erleben darf. Es ist jetzt nicht unsere Lieblingsstrecke und wir werden bestimmt an dem einen oder anderen Punkt nochmal darüber reden, wo man Kritik an dieser Strecke äußern kann, aber erstmal muss ich ihn begrüßen, da ich ja die ganze Zeit schon von wir spreche. Ja? Er sitzt da im fernen München, guckt in sein Mikro und denkt sich, Mann, was hat der auf der anderen Seite für eine geile Stimme?
Oh mein Gott.
Mit dabei ist Florian Wolzke.
Oh, servus, mein Lieber. Boah, diese Selbstüberzeugung.
Ich kam gerade nicht raus und mir fiel nichts anderes ein.
Uiuiuiui. Aber so ist das eben. Wenn man Sebastian Fenske ist und sich regelmäßig im Spiegel anschauen muss, dann braucht man das eben. Ist schon
verständlich. Leck mich doch mal am Arsch.
Also lass uns über Formel 1 sprechen. Du hast vollkommen recht. Barcelona, ich meine, eine Strecke, auf der Überholen tatsächlich eigentlich sehr, sehr schwierig ist. Dafür haben wir heute, finde ich, für Barcelona-Verhältnisse echt gute Manöver gesehen. Zeigt auch nochmal so ein bisschen dieses Konzept, neues Auto 2022, das scheint aufzugehen. Also viele waren doch dann auch teilweise auf der Strecke sehr eng beieinander, sehr viel nah hintereinander. Und das hat echt Spaß gemacht zu schauen. Aber eigentlich der Killer in diesem Rennen waren ja diese ganzen unvorhersehbaren, entweder ein Ausfall oder ein Wind von hinten. Also das hat ja alles durcheinander gewürfelt. Also ich dachte ja nach den ersten paar Runden, okay, nachdem Verstappen da abgeflogen ist, gut, Leclerc schaukelt das Ding nach Hause, der hat so viel Vorsprung, das Thema ist erledigt. Und dass das dann alles noch so eine Wendung nimmt, absoluter Hammer. Aber ich würde sagen, einigermaßen der Reihenfolge nach, sonst kommen wir, glaube ich, heute total durcheinander.
Absolut, also und wir müssen, ich muss ganz kurz noch eine Sache klären, ja? Eine Sache noch erklärt. Also ich war auf einem Familiengeburtstag, das Rennen lief zwar, aber ich habe es ohne Ton gucken müssen. Hab gelegentlich, wenn ich dachte so, okay, das muss ich jetzt mal hören, habe ich den Ton angemacht, aber aus Respekt vor den Älteren. Aber viele Sachen haben sich natürlich für mich mit dem erfahrenen Auge schon klar erkennen lassen. Aber ein, zwei Stellen werde ich bestimmt nochmal eine Frage haben.
Ja, ich hoffe, ich kann sie beantworten.
Und an dieser Stelle kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Das ist CyberGhost VPN und die stehen vor allem für eines: Internetsicherheit. Flo, du kennst es ja auch, man wird heutzutage zugespammt. Überall wird man getrackt. Ja. Gefühlt die Datenkrake, die wacht morgens neben einem auf und abends bringt sie einen ins Bett. Und überall werden halt deine Daten irgendwie geklaut und weiterverleitet und es nervt einfach. Und da gibt es halt tolle Partner wie CyberGhost VPN, die dafür sorgen, dass man im Internet geschützt unterwegs ist. Für alle, die nicht wissen, was ein VPN ist: Jeder, der mit seinem Handy oder seinem Computer ins Internet geht, hat ja eine sogenannte IP-Adresse und das wird dann alles auf dich dann quasi zurückgeführt. Mit CyberGhost VPN gibt es im Internetverkehr einen entsprechenden VPN-Tunnel, der dafür sorgt, dass niemand von außen in deinen Tunnel reinkommt. Das heißt, da gibt es eine sichere Verbindung, die dann von dir hin zu deiner Zieladresse aufgebaut wird. Und warum reden wir jetzt über CyberGhost VPN? Das ist einfach das weltweit führende Unternehmen in Sachen Datenschutz und Sicherheit mit 38 Millionen Nutzern. Und Flo, du weißt, wozu man das noch zusätzlich nutzen kann.
Ja, richtig. Denn es ist ja auch so, dass man zum Beispiel, wenn du jetzt im Urlaub bist, ne, und du willst auf deine Streaming-Angebote zugreifen und dann heißt es plötzlich, sie befinden sich außerhalb ihres Landes, geht nicht.
Mega nerv.
So, das ist natürlich total nervig und das funktioniert eben damit auch. Jetzt bin ich in Deutschland, habe hier meine Streaming-Angebote, will aber die im Urlaub im Liegestuhl auch benutzen. Und das funktioniert eben auch mit so einem VPN von CyberGhost. Dementsprechend, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Datensicherheit plus ich kann meine Sachen, die ich hier nutze, auch im Urlaub benutzen.
Beim Thema Urlaub sagst du was. Wer Formel 1 guckt, weiß ganz genau, im Urlaub immer super nervig, wenn da auf einmal das Streaming nicht funktioniert. Vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer aus Österreich. Die gucken ja normalerweise im Free-TV, beziehungsweise können dort im Free-TV gucken, im Ausland problematisch. Mit CyberGhost VPN kein Problem. Einfach VPN-Tunnel generieren. Schon kann man wieder dein Free-TV aus Österreich gucken.
Und das Allerbeste ist, wir haben ein spezielles Angebot für euch. Denn es gibt natürlich mit Stint einen Bomben-Rabatt. Basti?
Genau, über unseren Link cyberghostvpn.com/stint bekommt ihr 84% auf das 3-Jahres-Paket und zahlt damit nur 1,94 Euro monatlich für Sicherheit. 4 Monate kriegt ihr noch gratis obendrauf für wirklich 100%ige Internetsicherheit. Das, also CyberGhost VPN, das gibt 7.900 Server in 91 Ländern. Die speichern keine Daten von dir, 100%ige Garantie. Und wer das nicht glaubt, hey, 45 Tage Geld-Zurück-Garantie, das alles in einem Paket für 1,94. Also, mega.
Absolut. Und ich würde sagen, klickt euch rein, cyberghostvpn.com/stint. Das ist unser Link. Wie immer alle Infos in den Shownotes.
Du wolltest gerade mit dem Start einläuten.
Richtig.
Und also, ganz ehrlich, alter Falter, was dachte ich denn, dieser George Russell? Also, Mercedes hat jetzt dieses Wochenende das erste große Update gebracht. Es war irgendwie so ein halb so ein Mix aus dem Miami-Update und ein paar neuen Sachen. Und diesmal haben sie es irgendwie gerafft. Und auf einmal ist der nach 2 Kurven ist er kurz davor, irgendwie Platz 2 zu knacken, fällt dann aber nochmal zurück auf 3, ist aber auf einmal aus eigener Kraft auf Position 3. Und ich dachte so, wow, 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 was wird das für ein Rennen? Und zack, 2. Kurve, knallt es.
Ja.
Kevin Magnussen gegen Lewis Hamilton.
Ja.
Also, wie gesagt, ich hab die Stelle, ich habe den Bereich noch ohne Ton gesehen, deshalb bin ich mal gespannt, was andere Analysen sagen. Also, ich sehe diese Szene und denke, ja, come on, Lewis, der zuckt ein bisschen nach außen. Das ist aber auch so eine Bitchy-Kurve, die ist jetzt nicht besonders cool zu fahren. Und Magnussen, denke ich mir, der wirkte auf mich auf den ersten Blick so ein bisschen ungestüm. Er wollte in eine Lücke rein, die zwar irgendwie da war, aber wo doch viel passieren muss, dass er die kriegt. Also gefühlt richtig. 51% Magnussen, 49% Hamilton. Nee. Also eigentlich war es ein Rennunfall.
Ich versuch's mal zu vereinfachen. Selbst ohne einen Mini-Zucker von Hamilton wäre das Ding in die Hose gegangen, um es mal ehrlich zu sagen, meiner Meinung nach. Also Magnussen hat einfach zu stark nach innen gezogen. Außen war ja auch noch Platz bei ihm. Klar, dann hätte er ihn aber wahrscheinlich nicht überholt. Das war ja sein Plan. Nur, da hat er sich einfach verschätzt, komplett verkalkuliert. Dann kam es eben zu dieser Berührung. Schade für Hamilton, weil der natürlich dann mit einem Plattfuß vorne links erstmal hinter dem Feld hinterhergurken musste. Musste vor allem dann erstmal wieder komplett rum mit diesem Plattfuß, um sich dann in der Box einen frischen Satz Reifen zu holen. Ja, und wenn du sowas natürlich schon in der ersten Runde hast und dir sowas in der ersten Kurve passiert, dann ist das Rennen eigentlich gelaufen, sollte man meinen. Aber man weiß ja aus Erfahrung, naja, Lewis Hamilton, der hat schon, vor allem ins Auto einigermaßen funktioniert, da reden wir gleich noch drüber, der hat schon das Potenzial, nochmal ordentlich nach vorne, sich selbst nach vorne zu spülen.
Sag's ruhig, als 7-facher Weltmeister, der kann jetzt auch Auto fahren. Also der weiß richtig, schon, wo das Lenkrad ist.
Was ich da jetzt halt wieder so, also da kam jetzt wieder sein Mimosen-Ding raus, ne? Weil da war
danke.
Ich, hast du das gehört? Ja,
so, ich hab's nur gelesen. Lass doch den Motor sparen. Und ich denk so,
genau.
Alter, also ich verstehe, was er meint. Und ich glaube, unter gewissen Bedingungen hätte ich sogar als Teamchef gesagt, ja, come on, lass den Motor sparen. Aber sie sind an einer Strecke, wo sie komplett neue Updates gebracht haben. Und für mich war in dem Moment klar, wenn ich Toto Wolff wäre, ich würde sagen, sorry, Lewis, aber das Ding muss jetzt zu Ende fahren. Das ist jetzt für dich eine Testfahrt, weil wir müssen gucken, wie funktionieren die Updates? Was bedeutet das für den Reifenabbau? Was bedeutet das fürs Hinterherfahren? Sorry, wir können nicht retiren.
Absolut.
Also,
und
es geht halt nicht.
Es ist ja am Ende nicht nur eine Testfahrt gewesen, sondern eine verdammt erfolgreiche Fahrt für Mercedes. Denn es wäre ja beinahe Platz 4 geworden. Jetzt ist es Platz 5 am Ende geworden. Da gab es dann nur so, falls der ein oder andere dem Rennen direkt ausgeschalten hat. Also es waren offiziell keine Spritsorgen, die man hatte, warum man ihn dann so ein bisschen einbremsen musste und Carlos Sainz an ihm vorbeiziehen konnte. Sondern bei ihm ist Wasser ausgetreten. Aus dem Auto, also wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht Kühlflüssigkeit oder sowas. Auf jeden Fall, er hat ein Wasserleck. Das hier ist zumindest die offizielle Version von Toto Wolff. George Russell hatte auch ein kleines Problem, bei dem war es aber tatsächlich überhitzen. Sprich, der musste auch ein bisschen vom Gas gehen, war aber eben nicht gefährdet. Ne? Und ja, Lewis hat es dann nicht ganz auf Platz 4 geschafft, aber immerhin, ich meine, Platz 5 ist mit dem Mercedes ein okayes Ergebnis. Ich meine, man sieht, die Updates funktionieren. George Russell auf Platz 3 jetzt letzten Endes, klar. Vorne ist Charles Leclerc ausgefallen, aber nichtsdestotrotz hat er lange einen super geilen Kampf gefahren, auch gegen Max Verstappen. klar, bei Max Verstappen hat der, naja, sagen wir mal, der Flügel hinten, der wollte nicht so, wie Max wollte. kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz Platz 3 für George Russell, ich meine, mega geil. Auch ein Fünfer für Lewis Hamilton ist vollkommen super, vor allem, wenn man sich überlegt, von wo der kam nach der ersten Runde, also richtig hinten dran. Das war absolut eine Top-Leistung. Da muss man echt mal sagen, deine Vorhersehung scheint so langsam aufzugehen. Ich würde nicht behaupten, sie sind jetzt konkurrenzfähig mit Red Bull und Ferrari zu 100%, aber sie sind auf jeden Fall, geht es in die richtige Richtung bei Mercedes und ja, sie kommen so langsam. Du hast es ja vorhergesehen. Sascha hat es auch gesagt in unserem in unserer Update-Show vor ein paar Wochen. Dementsprechend, ja, also sieht gut aus für Mercedes, muss man sagen.
Also ich finde es, ich finde die Strecke ist schwierig, um das gut zu beurteilen, weil wir hatten im Endeffekt bis Platz 6, bis Valtteri Bottas, waren alle dreimal in der Box. Ja. Und je nachdem, wie du die Strategie gefahren bist, lief es mal besser, mal schlechter. Also wir werden gleich drüber sprechen, aber theoretisch die beiden Red Bulls vorne hätten nicht boxen müssen. Lewis Hamilton gut gegambelt, also am Ende nur 22 Sekunden hinter George Russell und das, obwohl er am Ende der ersten Runde halt letzter war und mit dem Platten an die Box musste, also wo du ja normalerweise, also wirklich bis zu einer Minute verlierst, wenn du die komplette erste Runde und dann durch das ganze Feld erstmal wieder zurück überholen, also Respekt davor. Ich hätte gern gesehen, wie viel Potenzial der Mercedes wirklich drauf hat, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, man konnte es noch nicht sehen, also klar, dritter Platz ist jetzt sehr charmant, fünfter Platz für Lewis ist gigantisch, wenn man das Zurücküberholen berechnet, aber wenn die beiden Ferraris jetzt nicht ausgefallen wären. Also Christian Horner meint, es wäre spannend gewesen Richtung zweite Hälfte. Mein Gefühl hat mir gesagt, ich glaube, Charles Leclerc hätte bis Platz 5 alle überrundet. Also ich finde es schwer. Und Barcelona ist eine schwierige Strecke, um es zu beurteilen, aber auf jeden Fall sieht man, dass bei Mercedes ein Riesensprung da ist. Also schon gestern im Qualifying, da war auf eine Runde, hatte man das Gefühl, okay, wenn die jetzt das Auto noch besser verstehen, dann könnten die auf einmal um die Pole mitfahren. So weit waren sie am Ende nicht weg. Das fand ich schon beeindruckend und ich hoffe, also das meine ich jetzt wirklich auch neutral, ich bin Lewis Hamilton Fanboy, aber ich meine es wirklich neutral, ich hoffe, dass die WM jetzt erst so richtig beginnt. Weil wir hatten Ausfälle von Red Bull, Ausfälle von Ferrari, Mercedes war nicht bei der Musik. Ich hoffe, dass alle jetzt ihr Auto besser verstehen, weniger ausgefallen wird und dass wir dann wirklich 6 Fahrer haben, die um die Wurst mitfahren. Das wäre geil.
Das wär, also absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre natürlich der absolute Traumvorstellung, dass wir 3 Teams haben mit 6 Fahrern, die irgendwie da vorne ums Podium kämpfen. Ich muss mal ganz klar eine Sache noch loswerden. Auch wenn wir jetzt 6 Fahrer haben, die dann da vorne mitspielen, man muss schon sagen, und das ist, glaube ich, der nächste Punkt, über den wir sprechen sollten, Thema Stallorder. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. gut, in der Form, es war jetzt eine Stallorder-Light, weil es hieß am Ende, Checo Perez, lass du mal den Max vorbei, wenn er schneller sein sollte. Und klar, Max war auf viel frischeren Reifen, natürlich war der schneller. Das fand Perez natürlich nicht so super. Nichtsdestotrotz, also hätte man es ihm über Funk gesagt oder auch nicht, wäre das Gleiche dabei rausgekommen. So. Weil da hätte er nicht gegenhalten können. Und jetzt sind die so eng beieinander vorne, jetzt geht es langsam los. Ich weiß, ich habe letztes Mal noch gesagt, naja, es ist ja jetzt noch gar nicht die Zeit dafür, über sowas zu sprechen. Aber wir haben aktuell Ferrari und Red Bull auf so einem engen Level. Verstappen jetzt gerade eben in der WM-Wertung den Leclerc überholt, ganz knapp. Also es könnte sich wieder zuspitzen wie letztes Jahr zwischen Hamilton und Verstappen. Naja, und im Endeffekt, worauf ich hinaus will, ist eigentlich auch dieser Kampf da vorne. Der ist recht ausgeglichen bei Ferrari und Red Bull, weil man ganz klar sagt, naja, okay, wir haben Leclerc, der klar irgendwie besser ist als Sainz, der besser performt als Sainz, selbst ohne Stallorder, muss man ehrlicherweise sagen. ja. Und ich meine, auch bei Red Bull, also ich würde den Checo Perez als besseren B-Fahrer sehen als Sainz aktuell. Nichtsdestotrotz ist auch der schwächer als Max Verstappen. So. Jetzt, wenn wir dieses Trio jetzt, wenn wir jetzt aus dem Duo ein Trio machen und Mercedes mit nach vorne nehmen, dann finde ich dort die Aufteilung gerade überhaupt nicht klar. Natürlich hatte Hamilton heute Pech, absolut dahinter gespült zu werden. Aber man muss sagen, verdammt nochmal, George Russell, der macht einen verflucht guten Job. Hey, hör mir auf, was war das jetzt? Und jetzt zurück zum Rennen. Was war das für ein geiler Fight mit Max Verstappen über längere Zeit? Klar, ja. Bei Max hat es geklemmt hinten im Flügel. Der hat natürlich mit dem Red Bull noch das stärkere Auto. Aber hey, wie die Manöver, also mir geht es da eher um die Details, unabhängig jetzt mal vom Auto. Wie gut der verteidigt hat, wie gut der gekontert hat, als Max einmal knapp an ihm vorbeifahr, ist er ja außenrum gekommen und hat den Konter direkt in der ersten Kurve eingeleitet. Also das hat er bombenmäßig geklappt, was der da hingelegt hat. Also George Russell für mich absolut grandios, was der da abliefert. Und ja, also bei Mercedes bin ich mir nicht sicher, wer die Nummer 1 ist.
Also das Gute ist ja, sie müssen sich momentan keine Gedanken machen. Ich bin Richtig. Komplett bei dir. Ich habe die These in den letzten Jahren immer wieder vertreten. Wenn man es nachrechnet, bin ich auch der Meinung, muss man mir zustimmen. Das ist jetzt nicht arrogant gemeint, sondern einfach nur die These, eine Stallorder hat noch nie eine WM entschieden. Also wir sehen in all den Jahren, wo es halt offensichtliche Stallorders gab, egal ob es jetzt war, let Michael pass for the championship oder wie war das damals bei Vettel?
Ja, da muss ich jetzt trotzdem widersprechen.
12, wie ging denn das nochmal? Ah, auf jeden Fall diese Red Bull-Stall-Order, wo es halt ganz klar war, Vettel soll vor Mark Webber. Ich finde, nach 6 Rennen von 22, die Woche wurde ja ganz klar bekannt gegeben, in Russland wird nicht ersetzt, wir fahren dieses Jahr 22 Rennen. Ah, also gefühlt, sage ich als Fan, einen Ticken zu früh. Nach 6 Rennen finde ich es wirklich doll früh. Ja. Also wir haben noch nicht mal 25% der Saison gefahren, das finde ich schon echt heftig. Auf der anderen Seite, wir sehen, es sind nur 6 Punkte zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc. Heftig, heftig, heftig. Übrigens, also ich kriege langsam so ein bisschen das Gefühl, also Charles Leclerc hat 2 der ersten 3 Rennen gewonnen. Es fing genauso an, wie Sebastian Vettel seinen Husarenritt bei Ferrari, wo es dann zur Saisonmitte abgebrochen ist. Ja, man dachte so, boah, die sind voll. Also ich wollte es mal sagen, the trend is not your friend, kann man bei Charles Leclerc sagen. Aber trotzdem, also nochmal zurück zum Thema Stallorder. Ich finde es schade, weil unter normalen Bedingungen hätte man Checo weiterfahren lassen. Er war auf Medium-Reifen, 16 Sekunden vor Max Verstappen. Das waren irgendwie knapp, ich glaube irgendwie 12, 15 Runden vor Schluss. Da hätte man die normalerweise zu Ende fahren lassen. Es war eine ganz klare Stallorder. Ich finde es schade für ihn, weil heute hätte er es nämlich verdient gehabt. Max Verstappen hatte zwar Pech, war es nun Wind oder nicht, keine Ahnung, aber Sergio ist ein wirklich gutes Rennen gefahren und er hätte aus meiner Sicht den Sieg verdient. Es ist halt manchmal so, wie es ist. Dann bist du halt der B-Fahrer. Schade Schokolade, sagst du immer wieder. Bei Carlos Sainz wiederum, es war halt schon wieder so ein Ding. Keine Ahnung, war es jetzt Wind, war da Dreck, keine Ahnung. Es ist natürlich mehreren Fahrern jetzt passiert mit Max Verstappen und Carlos Sainz, aber es war halt wieder so ein Sainz-Ding. Schon wieder am Anfang des Rennens gab es irgendwo so ein Sainz-Ding und dann war das Ding für ihn durch. Also an Ferraris Stelle kommt man auch nicht drum herum, jetzt schon zu sagen, sorry Carlos, it's not your year. So, ja. Ist halt blöd gelaufen.
It's not your year, oder?
Ja, und bei Mercedes, naja, erstmal müssen die wieder nach vorne mit zur Musik kommen. Lewis Hamilton, George Russell, die rennen jetzt mit ihren Instrumenten in der Hand dem Feld da vorne hinterher, die wollen wieder zur Musik. Ich bezweifle, also mittlerweile ist der Abstand schon, naja, also von Lewis Hamilton ist er groß, der hat aktuell 46 Punkte, Max Verstappen 110, also fast das Dreifache. George Russell wiederum 74 Punkte, die sind jetzt auch nur 36, ne? Also,
ja. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt eben so schnell den Schalter umlegen kann, dass man jetzt ab nächstem Rennen da vorne mitspielt. Und die WM, sind wir ehrlich, das ist kein Mercedes, keine Mercedes-Option mehr. Also, da bin ich.
Naja, spul mal 2 Rennen zurück. Also, vor Italien hat Charles Leclerc übertrieben mit. Da müsst ihr jetzt nachrechnen, aber mit fast 50 Punkten hat er die WM angeführt nach 3 Rennen. Ja? Also es ist jetzt noch nicht so lange her und jetzt guck mal, wie schnell das Pendel umgeschlagen ist. Die verstehen ja silbernes Auto noch nicht, ganz klar. Aber Fakt ist, wenn sie bis zur Saisonhälfte anfangen, um Siege mitzufahren, dann müsstest du natürlich bei Mercedes sagen, sorry Lewis, aber entweder fährst du aus eigener Kraft um Siege, wenn ihr auf Augenhöhe seid, müsste man sich eigentlich gegen dich entscheiden, weil der Rückstand ist schon fett.
Tja. Ja, wir werden sehen, also ob diese Situation kommt, es wäre auf jeden Fall unglaublich spannend, weil das wäre natürlich der absolute, also das wäre der absolute, das absolute Hamilton-Punishment. Also wenn du als Lewis Hamilton jetzt plötzlich in der Stallorder zurückversetzt wirst, weil dein deutlich jüngerer Teamkollege, das Greenhorn in Anführungsstrichen, jetzt hier plötzlich um eine WM fährt. Ich glaube, in die Situation wird es nicht kommen. Es wäre spannend. Mich würde gerne diesen Funkspruch und die Reaktion darauf, die würde ich gerne hören. Einfach nur, um zu wissen, wie geht er damit um? So, wie gut kann er sowas wegstecken? Auf der anderen Seite, ja, du hast es schon gesagt, diese luxuriöse Situation, in der eben Mercedes gerade ist, zu sagen, naja, gut, Stallorder hin oder her, bringt uns eh nichts. Dementsprechend, naja. Also, we'll see, auf jeden Fall die Top 3, die gönnen sich da gerade nichts. Und ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig geil, wie sich das jetzt hier entwickelt hat. Also, muss man absolut sagen. So, next topic. Jetzt bin ich gerade lost. Hast du irgendwas noch?
Kein Problem. Wir können dann einfach mal reden, also der Ausfall von Charles Leclerc, das war ja. Runde 27, 28, da brauche ich jetzt mal deine Hilfe. Ist es jetzt schon geklärt, nee. Was das Problem war?
Also laut aktuellen, pass auf, nur damit wir hier Safety first, ich gehe jetzt aktuell live hier mal in den Live-Ticker und nee, aktuell noch keine Lösung das, oder noch kein Statement. Ich gehe aber auch davon aus, dass das vielleicht ein bisschen dauern wird, weil je nachdem, wie komplex das Ganze ist, wird man jetzt erstmal diese ganze Motoreinheit auseinanderschrauben.
Aber da ist es wieder. Jetzt komme ich schon wieder mit meinen Thesen um die Ecke. Ja? Aber dieses, es ist schon wieder so ein Motorending. Und ich sag dir, dieses Porpoising, also das, nee, es zerstört die Autos. Also du hast schon wieder dieses Ding gehabt. Schon wieder, also du hast aktuell, und die Motoren haben sich ja nicht groß verändert, aber du hast aktuell so ein riesiges Problem mit der Stabilität und der Konstanz dieser Motoren, das ist unfassbar. Das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Und wir fahren seit fast 10 Jahren mit dieser Motorenregel. Das ist unfassbar. Ja. Ich meine, Max Verstappen ist schon zweimal ausgeschieden dieses Jahr, weil sein Motor aufgegeben hat. Charles Leclerc ist jetzt auch schon wieder dabei. Sergio Perez hatte schon ein so ein Ding.
Denk mal, Alonso heute von hinten gestartet, weil Teiletausch.
Ja, aber Alonso heißt mittlerweile ist, glaube ich, auch mit jedem Teil schon übers Limit hinaus. Eben. Also der ist schon voll im Arsch. Bis auf die Mercedes. Und die Mercedes sind, glaube ich, beide bisher immer ins Ziel gekommen. Lewis Hamilton einmal nicht gepunktet, ansonsten George Russell immer gepunktet. Also das ist ein riesiges Problem. Und was ich nicht will, und das fände ich wirklich richtig, richtig mies, wenn diese WM irgendwie durch Motorenteile entschieden
Ja, wir
wird.
Hatten das ja schon öfter geäußert, diese Sorge. Und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit,
war noch nie so früh begründet,
dass das passiert, dass das starke Auswirkungen auf die Punkteverteilung, auf Startplatzierungen etc. hat, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Müssen wir ganz ehrlich sagen, da ist eben nur die Frage, wie ausgeglichen das passiert. Ja, also wenn natürlich jetzt ein Team da irgendwie 5-mal strafversetzt wird, ja, dann sind das eben diese 15, 20 Punkte, die am Ende dann irgendwie fehlen. Und das kann, klar, also das sehe ich nicht als unwahrscheinlich. Dementsprechend, das wäre natürlich eine absolute Oberkatastrophe. Und deswegen habe ich jetzt gerade Alonso angesprochen. Ich meine, der hat wahnsinnig gut performt im Rennen. Das lief echt gut, auf Platz 9 am Ende gefahren. Muss man sagen, super Sache, weil er ja von ganz hinten gestartet ist. Und dann mit einem Alpine auf P9, Esteban Ocon, der andere Alpine auf P7. Also bei denen läuft es ganz gut. Der hat auch tolle Manöver gehabt, schön gefahren, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, klar, da wäre vielleicht mehr drin gewesen, wenn er eben nicht so weit abgeschlagen irgendwie da starten müsste von hinten. Ne? Also das war schon...
Aber da bist du ja schon ins Ding. Also Alonso hat selber gesagt, wir haben jetzt das Wochenende geopfert, weil die halt jedes Teil mal wieder ausgetauscht haben.
Ja.
Und jetzt nach 6 Rennen schon so anzufangen, das heißt, demnächst wird irgendwann wieder so ein Quatschrennen kommen, wie es eigentlich immer am Ende der Saison ist, wo dann irgendwie Alpine über Nacht 3 Motoren einbaut und dann 712 Startplatzierungen Strafe bekommt. Dann aber sagen kann, jetzt haben wir aber 3 neue Motoren im Pool. Also da bin ich halt vor allem gespannt, weil ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich, wie wäre denn das theoretisch, du bist jetzt an deinem Budget-Cap angekommen, du hast jetzt das komplette Budget ausgegeben für die Saison und du hast keine Motoren mehr. Was ist denn dann eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ich weiß nicht, also es ist ja nicht
auf,
im Sinne
einfach,
der vier...
Ich mach jetzt mal eine Frage an die Runde, Wer es weiß, schreibt uns das doch bitte kurz auf Instagram, weil jetzt live während dem Podcast das nachzugucken, kriegen wir es auch nicht auf die
Kette. Das würden wir niemals hinkriegen.
Es würde mich wahnsinnig interessieren. Was ist in dieser Situation? Also alle, die mal das Regelheft wälzen wollen, have fun, feel free und schreibt uns gerne. Dann werden wir nächstes Mal in der nächsten Episode darüber aufklären, was tatsächlich dann wäre. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall... Yeah.
Aber weil du wirst ja bei einem Team wie Alpine, weißt du ja definitiv, Entwicklungskosten, klar, als einziges Renault-Team, aber dann gleich noch diese Motorenkosten für all die vielen neuen Teile, also das wird für die auf jeden Fall eine heftige Saison. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie das zu Ende geht, weil natürlich wird es irgendwo Einfluss haben. Aber gut, lass uns mal über unsere deutschen Fahrer sprechen.
Die German Watch, ja.
Yes, Sir.
Ich bin übrigens
nach einem Jahr nicht mehr so sicher, ob ich es immer noch German Watch nennen will. Also mir fällt immer nichts anderes ein. Ich weiß nicht, wie kann man diese Rubrik nennen?
Ja gut, es gibt ja auch nur noch zwei Fahrer, Mick und Sebastian. Und man muss sagen, lass uns mal bei Mick anfangen und dann über diese riesen Aston Martin-Kiste sprechen. Also Mick, auf jeden Fall grandioses Qualifying, noch ins Q3 gefahren, weil ich glaube, Esteban Ocon war es, der da rausgeflogen, oder
Lando Norris,
der dann da irgendwie versetzt wurde nach hinten. Dementsprechend P10, Top-Startplatz, muss man sagen, für ihn.
Wenn du sagst, du hast herausragendes Qualifying gesagt, also stimmt ja nicht, wenn du nur durch Glück oder einen Fehler des anderen ins Q3 rutscht.
Es war ein Platz, also...
Ja, na klar, aber Kevin Magnussen, sorry, aber er war besser.
Ja, ich weiß, Kevin Magnussen war besser, aber ich, jetzt lass mich doch mal was Schönes finden über Mick, ja?
Nein, es war sein bestes Qualifying bisher, da bin ich ja dabei und das sollte man nicht schlecht reden, aber es war jetzt nicht herausragend, weil Kevin Magnussen war aber ein deutliches Schnitzel besser.
Ja, also Kevin Magnussen, aber das haben wir jetzt ja auch diese Saison über schon gesagt, der outperformt Mick halt regelmäßig. Ich finde, dass Mick sich heute... an sich erstmal super gut geschlagen hat, vor allem einen Bombenstart hingelegt hat. Also der war ja kurz mal auf P6. Ich meine, hallo, es ist immer noch ein Haas, auch wenn er deutlich besser ist, ja, darf man nicht vergessen. Aber P6, da hatten wir dann beide noch geschrieben und du hast noch gesagt, hoffentlich wird er nicht durchgereicht, aber es war natürlich klar, dass der durchgereicht wird, weil das ein Haas mit Mick da irgendwie P6 hält, das ist unrealistisch. Jetzt am Ende ist es P14 und da muss ich sagen, P14, also... Boah, das ist, also ich hatte noch getippt, so zwischen 10 und 12 irgendwas in den Dreh, weil die McLarens ja auch nicht so mega performen eigentlich. Lando zwar auf 8 am Ende, aber Ricciardo auch auf 12. Also da hätte ich schon gehofft, dass er irgendwo da landet. Ist er am Ende nicht, P14. Ich meine, klar, Magnussen wissen wir nicht, was passiert wäre, hätte er diesen dummen Crash da nicht gebaut am Anfang. Übrigens, dafür gab es keine Strafe, die Stewards haben das eingestellt, das Verfahren. Nichtsdestotrotz, also bittere Pille eigentlich im Rennen, muss man sagen.
Aber es war, also Haas selber hat es ja schon zugegeben, beziehungsweise man hat es ja im Rennen selber gesehen, man hatte einfach missgebaut mit der Strategie und dieses Auto hat dann im Rennen nicht so gut funktioniert wie im Qualifying. Also grundsätzlich der Haas, das haben wir in den vergangenen Rennen schon gesehen, der ist richtig gut auf eine Runde. Also da ist er im Mittelfeld, ist dieses Auto wirklich vorne mit dabei im Rennen. Sieht man halt, dass da Teams wie Alpha Tauri, Alpine dann doch vielleicht dieses 1% besser sind und je nachdem, wie dann der Rennverlauf ist, fällt dann halt Haas nach hinten raus. Heute, das war Quatsch. Also die sind nach dem ersten Boxenstopp sind die von weich auf weich gegangen, wo alle anderen auf hart gegangen sind. Und da ist Mick halt sowas von in den Verkehr gekommen, dass er seine weichen Reifen nicht ausnutzen konnte. Er war die ganze Zeit hinter Daniel Ricciardo, der war selber im DRS. Und damit musste er wieder früher dann auf den dritten Boxenstopp gehen, wo alle anderen noch halt weiterfahren konnten. Also es war ein Fehler, von weich auf weich zu gehen. Und irgendwie, sie haben es selber gesagt, die Reifen haben halt stärker abgebaut als erwartet. Gut, haben sie bei jedem. Aber ich glaube, das Spannende ist halt jetzt bei Haas zu beobachten, wie lange... können sie noch mitfahren, ohne wirklich gravierende Updates zu bringen. Das Auto sieht immer noch sehr wuchtig aus im Vergleich zu allen anderen. Aston Martin lässt grüßen. Es gab noch keine großen Updates, weil sie der Meinung sind, in ihrem Auto steckt noch so viel drin. Ich finde, da muss man jetzt schon sagen, da sind sie an der Schwelle zu, ich weiß nicht, ob die These noch hinhaut. Und was ich frage, und würde ich mal in den Raum stelle, Klar, sie haben jetzt im letzten Jahr das Geld von Uakali, also von Papa Mazepin, genommen und dieses Auto entwickelt, was wirklich ein sehr gutes Auto ist. Dann haben sie am Anfang des Jahres wohl angeblich schon ein bisschen Kohle bekommen zum Weiterentwickeln. Aber die Frage ist, wo stehen die jetzt? Haben die noch genug Kohle, um das Auto weiterzuentwickeln? Haben die auch noch das Know-how? Also sind die in der Lage, wirklich den nächsten Schritt zu gehen? Weil so wirklich viel kam bisher nicht.
Ja, und ist ein, da, ich bin, abs, gebe, also, ich dir, gebe ich dir recht. Also das ist eben die Frage, ob dieses Argument, da steckt noch so viel drin, ob man das halt vielleicht so ein bisschen vorschiebt, um da zu sagen, um irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten da zu verschleiern. Ich meine, man darf nicht vergessen, die hatten es jetzt echt nicht leicht durch dieses ganze Mazepin-Chaos da, was da herrscht und Uralkali. Ich glaube, das hat die schon hart getroffen. Aber das sind natürlich so Details, wahnsinnig schwer da jetzt aus von der äußeren Perspektive jetzt reinzublicken und zu sagen, was steckt denn da wirklich drin? Weil am Ende des Tages, wir haben weder Datenzahlen noch sind wir Ingenieure. Das ist halt schwer zu beurteilen. Also ich glaube, was uns vielleicht leichter fällt zu beurteilen, ist, wenn man sich den Aston Martin anguckt und Sebastian Vettel. es ist zwar P11, was heißt, es ist P11? Es ist einfach P11, Punkt, so. Und das ist für mich gerade weder ein Schritt nach vorne noch nach hinten. Und das, obwohl der Aston Martin ja ein Mega-Update bekommen hat. Der sieht ja jetzt aus wie Red Bull in grün. Deswegen gibt es ja auch eine Investigation übrigens, ne? Weil man da ja kopiert haben soll. Ne? Aber gut, das war ja irgendwie zu erwarten, wenn sowas kommt. Wir erinnern uns an, und da ist Aston Martin gut drin, beziehungsweise Force India vorher, die ja schon mal den Mercedes ganz gut kopiert hatten. Also man bleibt sich treu. Und dementsprechend muss ich ehrlicherweise sagen, ich hätte mir deutlich mehr erwartet. Klar, das ist jetzt, und deswegen verteufel ich es jetzt noch nicht, das war jetzt das erste Rennen mit diesen großen Updates und man, glaube ich, kapiert noch nicht so ganz, wie man die Dinger jetzt so einstellen muss. Also das ist, glaube ich, noch so der große Knackpunkt, der, an dem es jetzt hakt. Also kann man nur hoffen, dass es daran hakt. Das ist zumindest das Einzige, was mir Sinn ergibt. Weil eine Performance-Steigerung, Lance Stroll P15, Sebastian Vettel P11, don't see it.
Und du darfst ja nicht vergessen, hinter P11 und P17 sind halt Guan Yu Zhou,
ausgefallen.
DNF, Charles Leclerc, DNF, Kevin Magnussen, halt der Riesenausritt am Anfang. Und die sind halt alle hinter Lance Stroll und Sebastian Vettel gelandet. Wenn diese, in Anführungsstrichen, diese Ereignisse, die immer irgendwie passieren, aber wenn die nicht gewesen wären, dann wäre halt Vettel 13, Lance Stroll 18 und dann hättest du sagen müssen, also Leute, eure Updates sind Mist.
Also, genau. Ja, also das muss man ehrlicherweise sagen, der große Schritt nach vorne ist damit nicht passiert. Ich weiß nicht, inwieweit die Temperaturprobleme hatten aufgrund der Hitze in Barcelona. Vielleicht war jetzt auch eben dieses neue Konzept, vielleicht hat es darunter so ein bisschen gelitten, dass man das nicht richtig, weiß ich nicht, dass man vielleicht eine bessere Aerodynamik hatte, aber auf der anderen Seite irgendwie an der Leistung runterdrehen musste. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Da werden wir jetzt mal die nächsten ein, zwei Rennen abwarten müssen, inwieweit man an diesem Konzept jetzt noch was verbessern kann. In jedem Fall, glaube ich, hat man zumindest so langsam mal die Option ausgeschöpft. Man hatte ja am Anfang der Saison, hieß es ja, okay, wir lassen uns die Option offen. Hat man erstmal diesen LKW gebaut, ja, diesen riesen Kasten, hat gemerkt, ups, funktioniert nicht. Okay, gut, dass wir Option B haben, bauen wir das Ding so um, dass es irgendwie besser laufen könnte. Also sprich, man hat jetzt so ein bisschen die Kühleinlässe, diese Unterschneidung, alles so ein bisschen gebaut, wie bei Red Bull, hat sich das angeguckt, wie läuft es bei denen. So, diese Option hatte man wohl schon länger in petto, also das war von Anfang an so geplant, dass man eben nicht alles auf eine Karte setzt, sondern flexibel ist. Diese Flexibilität hat man jetzt eingesetzt, nur da kam bis jetzt zumindest nicht der Output raus, den man sich vielleicht erhofft hätte. Und jetzt muss man halt sehen, ob man da am Feintuning arbeiten muss, ob dann plötzlich der Schalter umgelegt wird und wenn nicht, hey, dann ist es echt düster für Aston Martin. Ganz ehrlich, echt, echt düster.
Ja, also da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Vettel selbst ist ein gutes Rennen gefahren. Platz 11 ist am Ende schmeichelhaft. Aber ich glaube, die große Frage, die man sich stellen muss, können sie es noch? Also ist dieses Auto weiterentwickeln, was ja früher Force India ausgemacht hat, ist das wirklich noch da? Weil man hat das Gefühl in den letzten Jahren, dass diese Power, dieses Know-how, halt eben nicht mehr da ist, dass man damit nicht mehr richtig vorankommt. Und finde ich schwierig. Und was mich halt persönlich verwundert ist, Der Aston Martin ist ja Mercedes befeuert. So, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Nee, ne? Es ist ja Mercedes-Motor drin. Ja, ja. Dass man dann die Honda-Chassis-Variante von Red Bull kopiert, finde ich interessant. Ich meine, klar, man hat diesmal bei Mercedes, kann man einfach nicht kopieren, weil man zu risky ist. Dass man dann nicht woanders stärker abschaut, finde ich interessant. Also es ist ein ganz neues Terrain, auf dem sie sich bewegen.
Ja.
Und da bin ich ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr gespannt, wo es hingeht. Was mich innerlich sehr freut, und das, um mal was Positives zu sagen, klar, Lance Stroll wurde mittendrin von, ich glaube, Gasly abgeräumt. Das war irgendwie Trottelmoment des Tages. Aber dass Vettel halt deutlich vor ihm landet, ist mir immer, gibt mir immer wieder ein gutes Gefühl. Also wollte ich nur mal sagen. Aber trotzdem, Fernando Alonso startet von ganz hinten, fährt auf P9. Vettel dann 11, Stroll 15. Das ist einfach, das ist eigentlich zu wenig für so ein großes Update.
Absolut.
Schade. Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Nächstes Mal ist Monaco. Da ist meine Prediction übrigens jetzt schon. Vettel fährt easy in die Punkte. Und damit du es mal gehört hast, ja, hier im Formel-1-Podcast ist Dinti der Formel-1-Podcast zuerst gehört, meine Damen und Herren. George Russell gewinnt den Monaco Grand Prix. Mein Gefühl sagt mir, der hat einen guten Run. Und ich glaube, dass der Ferrari seine Vorteile zwar ausspielen kann, der ist ja in den Kurven tendenziell schneller, der Red Bull ist auf den Geraden schneller, was ihn in Monaco nichts bringt. Aber ich glaube, dass George Russell irgendwie aus dem Nichts, wird er so ein Ding machen. Ich sag dir, George Russell wird gewinnen, also der wird von der Pole starten und dann nicht überholt werden können. So.
Die Pechsträhne
des
Charles Leclerc nimmt ein Ende, auch in Monaco bei seinem Heim-Grand Prix, und er wird ihn holen. So, meine Prediction.
Oh, okay, alles klar, gut. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Dann wird Zeit, dass wir über das sprechen, worauf die meisten da draußen schon den ganzen Tag warten. Wir kommen zu den Awards.
Der Fahrer des Rennens.
Fahrer des Rennens, Basti. Soll ich es einfach und kurz machen?
Ja, mach doch mal einen.
Ich habe schon vorhin so viel gelobt. George Russell für mich eindeutig Fahrer des Rennens. Es hätte viele gegeben. Ja, ein Fernando Alonso hat top performt, ein Lewis Hamilton, grandios. Der ist offizieller Fahrer des Rennens geworden. Ja, auch ein Max Verstappen hat sich trotz klemmendem Heckflügel super geschlagen. Also da gibt es einige Namen, aber nichtsdestotrotz finde ich, wie George Russell heute strategisch verteidigt hat, wie er das Limit dieses Autos ausgereizt hat, das fand ich grandios und deswegen für mich, klar, verdient er Platz 3, George Russell auf jeden Fall, für mich Fahrer des Rennens.
Ich weiß nicht, ob es das in diesen 5 Jahren Stint-Geschichte schon gab, dass wir beide unterschiedliche Fahrer des Rennens haben aus ein und demselben Team. Weil normalerweise hat man ja immer gegen den Teamkollegen irgendwie so einen Punkt, wo man sagt, ah, abgestunken. Stimmt. Und ja, aber der Russell, der war halt 2 Plätze vor, der war definitiv besser. Mein Fahrer des Rennens ist Lewis Hamilton, weil ich finde, dass er ein ziemlich gutes Rennen gefahren ist. Also Pech am Anfang, ich bin fester Meinung, nicht seiner Schuld. Gut durchs Feld gekämpft, das Auto musste gemanagt werden. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was ist in diesem Mercedes noch drin, wenn das alles nicht gewesen wäre? Seine Fahrt hat mir gefallen, für mich Fahrer des Rennens Lewis Hamilton.
Der Cockpit Klaus.
Also ich würde sagen, da ist es... Für mich ist es einfach.
Ja, es gab nicht so viele Nominierte. Also wir können sie mal ganz kurz durchgehen. Also klar, Pierre Gasly war der Einzige, der im Rennen mal so einen richtig großen Aussetzer hat, als er Stroll abgeräumt hat. Wer hat sich noch beworben? Kevin Magnussen ist, glaube ich, der große Kandidat, der mal wieder in der ersten Kurve das Rennen gewinnen wollte. Ansonsten... Das war schon der ganze Nominiertenkreis und ich weiß, du nimmst Magnussen, deshalb nehme ich ihn auch.
Ja, Kevin Magnussen, ganz ehrlich, dafür, dass er deinen Fahrer des Rennens und den offiziellen Fahrer des Rennens, Lewis Hamilton, abgeräumt hat in der ersten Kurve. Und ich finde, dass das eindeutig seine Schuld war auch. Also, aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja nicht zu viel strafen. Wir haben uns da so oft drüber beschwert, deswegen alles in Ordnung. Aber Kevin Magnussen kriegt von uns als Strafe den Cockpit-Klaus. So machen wir das jetzt.
Also kurz dazu gesagt, also Gasly, finde ich, hat den größeren Patzer gehabt. Bei Magnussen ärgert es mich nur, dass es halt dieses, ich will das Rennen in der ersten Runde gewinnen, ja. Also natürlich sind die Fahrer und die ganzen in den Kurven, es ist halt viel enger zusammen, da hast du mehr Möglichkeiten. Aber es war halt so unnötig, da hat er wichtige Punkte für Haas liegen gelassen und das werden sie noch bereuen.
Das Kapperl des Rennens.
Ah, komm, hier, da, ich nehme es in die Hand und ich ziehe es aber mit Wucht vor dem Team Mercedes AMG Petronas EQ. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Beinamen wir noch mehr haben. So, aber ich habe es am Anfang des Jahres angekündigt und jetzt kann ich es nochmal offiziell machen. Sie sind zurück. Also natürlich reicht es noch nicht für ganz vorne, ganz klar. Aber sie sind zurück und das finde ich super. Also ich habe das Gefühl, sie haben ihr Auto jetzt verstanden und eigentlich sollten alle anderen Teams Angst haben, dass wenn sie es nicht nur verstanden haben, sondern alles da aus diesem Auto rausholen, dann könnte die WM vielleicht doch nochmal in eine neue Runde gehen. Ich finde es auf jeden Fall cool. Die silbernen Farben, die gehören mit nach vorne. Es hat Spaß gemacht, auch wieder mal über Lewis Hamilton und George Russell im positiven Sinne zu sprechen. Ich finde es geil. Deshalb ziehe ich meinen Kappal vor der Leistung, dass Mercedes wieder zurück ist.
Ja, absolut legitim. Für mich ist es ja Max Verstappen. Ich dachte mir kurz mal Nicolas Latifi, aber dann, nee, doch nicht. Max Nur um dich zu schocken. Nein, für mich ist es Max Verstappen, der...
Ich habe jetzt gerade ernsthaft nochmal nachgeguckt. Welcher Platz ist denn der geworden?
Natürlich. Für mich ist es Max Verstappen. Ich finde, der hat das... der hat da trotz dieser ganzen Probleme wieder mal ein Rennen par excellence hingelegt, bis auf seinen Ausrutscher. Aber das war eben das gleiche Problem wie bei Sainz. Die hatten da ganz schön Heckwind. Also Max hat das dann auch so zur Kenntnis gegeben. Gesagt, dass da hinten ganz schön, hat es wohl ganz schön geblasen von hinten. Dementsprechend, also absolut Max Verstappen für mich, verdientes Kapperl. So, ich finde, wir hatten heute schöne Awards. Wir waren uns so einig, obwohl wir unterschiedlich waren, weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, absolut. Also es war, wie gesagt, es war halt der beste Barcelona Grand Prix, den wir je so besprochen haben.
Ja, absolut.
Und ich hab eine Quizfrage noch an dich. Ja. Oder was heißt Quizfrage? So. Also hättest du mich vor zwei Rennen gefragt, hätte ich gesagt, also der Ferrari, die große Stärke ist die Konstanz, die sie haben. Und ein Charles Leclerc, der die Form seines Lebens hat. Ich würde es jetzt nicht mehr machen.
Nee.
Also natürlich fahren die immer noch gut und ich glaube, er hätte sogar das Rennen gewinnen können. Aber meine Gefühlslage ist schon komplett umgeschwungen. Würde ich jetzt Geld drauf tippen? Würde ich sagen, Max Verstappen, das nicht nur, weil sie jetzt auch die offizielle Führung in der WM wieder übernommen haben, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, die sind wieder da. Was sagt dein Gefühl?
Ja, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde, eine Prediction in diesem Jahr ist nahezu unmöglich. Also das, was wir bislang die ersten, ich meine, es ist immer so bei Regeländerungen, ne? Aber oftmals ist es ja so bei Regeländerungen, dass einer top performt und die anderen erstmal aufholen müssen. Jetzt haben wir aber dieses Problem, wir haben einen Ferrari, der gut performt, wir haben einen Red Bull, der gut performt, die Mercedes holen jetzt auf. Und das große Problem ist, dass ja nahezu alle irgendwie so ein bisschen technische Probleme haben. Mal klemmt das DRS, dem anderen raucht die Kiste ab, dann, unterschiedlichste Gründe, dem einen läuft Wasser aus. Also, was haben wir nicht allein in diesem Rennen jetzt schon wieder gesehen? So alles, ja? Also alles, was ich aufgezählt habe. So. Das heißt, es ist so unglaublich schwer zu sagen, naja, da würde ich jetzt irgendwie was drauf setzen. Also in meinen Augen, ich setze auf gar nichts, weil ich finde, es ist alles offen. Aber genau das ist das, was mich an diesem Sport, vor allem in diesem Jahr jetzt wieder so unglaublich fasziniert, weil es eben so unvorhersehbar ist. Und Ausfälle hin oder her, das gehört alles mit dazu. Und mal trifft es den einen, mal den anderen. Und ich finde es super. Das Einzige, was mich halt nervt, ist, wenn wir eben das nochmal, um jetzt quasi die Klammer zu schließen, gen Ende unseres Podcasts, das Einzige, was mich nerven würde, wäre halt, wenn wir eine sehr einseitige Strafversetzung eines Fahrers, eines Teams haben, wegen zu vielen Teilen, bla. Also, das geht mir auf den Senkel sowas, ja. Und da muss man auf jeden Fall eine Lösung finden. Also, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr wisst, was passiert, wenn man Budget Cap erreicht hat und dann irgendwie keinen Motor mehr liegen hat, ob dann Fred Feuerstein-Style irgendwie Fernando Alonso bald mit den Füßen paddelt, sagt uns da gerne Bescheid, schreibt uns gerne auf Instagram. Und dann werden wir das in der nächsten Folge verkünden. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder in...
Ey, das habe ich gerade gesehen. Nächste Woche Sonntag ist Monaco, ey Gott. Ey, ich moderiere da morgens. Ich weiß gar nicht, wie kaputt ich da sein werde.
Also für alle, die uns erst Montagmorgen hören, diese Woche Sonntag. Ja,
ja. So, also am 29.05., deshalb, richtig. Oh Gott. Und weil ich es gerne mit der Community teile. Ich durfte ja die Woche das erste Mal an der Seite von Marlene Lufen das Frühstücksfernsehen moderieren. Für alle, die die nächste Woche Sonntag das Rennen gucken und sich denken so, hey, da war doch irgendwas. Schaut mal morgens vorbei mit Britt Hagedorn. Große Sat.1-Comeback. Nächste Woche Sonntag früh ab 9 Uhr bin ich am Start.
Morgens mal Frühstücksfernsehen, rein. Mal abends Podcast, du Tausendsasser.
Ja, das läuft. Also gerne auch mal Feedback schreiben. Ich freue mich da sehr drauf, weil unsere Community halt sehr fair ist, aber auch direkt. Freue mich sehr drauf. Ich freue mich auf Monte Carlo.
Wenn ihr Basti nicht sehen wollt, einfach morgen Sat.1 Bayern 17:30 anschalten, weil da bin ich nämlich schon Woche zu sehen. Ich moderiere morgen, Also,
in diesem Sinne, genug Eigenwerbung. Ey, aber wir fühlen uns jetzt nicht gegenseitig geil. Wir wollten nur darauf hinweisen.
Oh Gott.
Da kommen wir nicht mehr raus. Ich glaube, wir müssen nicht raus.
Ich bin schon knallrot. Also, macht's gut. Ciao.
Tschüss.